das und das, einfacher Bruch werden. Wir haben ja so an den letzten Sonntagen eine ganze Menge gehört, wie man das Leben Licht führt. Also letzte Woche haben wir gehört, wenn man dass wir unsere Zeit bestmöglich einsetzen sollen. Letzte Woche sind wir in den Genuss einer Hürdenpredigt gekommen. Tja, das ist eine Art Staffel, nämlich ich habe heute auch so die eine oder andere Hürde, die sich da in den Weg stellt, die ja Text umstellt, und ich hoffe, ich komme da so gut drüber wie Ralf letzte Woche. Und als Staffelstab habe ich so einige Verse übernommen, mit denen Ralf letzte Woche geendet hat. Das ist also noch Epheser 5. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und klug verhalten sollen sich in diesem Abschnitt des Epheserbriefes Frauen und Männer, Kinder und Eltern, Sklaven oder Arbeitnehmer und Herren oder Arbeitgeber. An dieser Aufzählung fallen mir drei Dinge auf. Angesprochen werden Frauen, Kinder, Sklaven. Die galten, als dieser Brief geschrieben wurde, und gelten viele als noch heute, nicht als Menschen, sondern als Sache, als Besitz vom Ehemann, vom Vater oder vom Herrn. Die Bibel betrachtet sie aber wirklich alle als vollwertige Menschen. Ja, und Paulus, der wendet sich zuerst an die Frauen, dann an die Männer, zuerst an die Kinder, dann an die Eltern, zuerst an die Sklaven, dann an die Herren. Ich habe mal gelernt, dass man eigentlich die höher gestellte Person immer zuerst begrüßt. Und dass Paulus das so ganz anders macht, zeigt nicht, dass er die Ordnung auf den Kopf stellen möchte, sondern dass alle gleichwertig sind. Ja, dass alle mitmachen dürfen, und wie John Wimmer sagt, everybody gets to play. Zu den Frauen und den Männern hat Ralf schon eine ganze Menge gesagt. Zu Arbeitnehmern und Arbeitgebern habe ich mir meine Gedanken gemacht. Zu Kindern und Eltern werde ich heute nicht viel sagen. Diese Hürde werde ich fröhlich umrunden. Ich bitte dafür um Verständnis. Die Predigt ist ohnehin schon ziemlich lang und es ist ja auch schon ziemlich spät. Vielleicht haben wir an anderer Stelle Gelegenheit, nochmal drüber zu reden. Ich möchte euch den Text aber nicht vorenthalten. Genau. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört, so ist es gut und richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Ja, vielleicht lohnt es sich, mal zu Hause drüber nachzudenken, was eigentlich gemeint ist mit Ehre, deinem Vater und deiner Mutter, und warum an dieses Gebot bereits im Alten Bund eine Verheißung geknüpft ist. So, zum Verhalten am Arbeitsplatz heißt es im Brief an die Gemeinde in Ephesus: Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren. Das sollte man dazu sagen, damals gab es keine Mitarbeiter, so wie es sie heute gibt, damals gab es halt Sklaven. Und das konnte alles sein, von wirklich jemand, der die letzte Drecksarbeit gemacht hat, bis hin zu sehr angesehenen und wohlhabenden Gutsverwaltern oder Juristen. Also, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren. Dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, den ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn belohnt wird, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Und ihr Herren, behandelt eure Sklaven nach denselben Grundsätzen. Versucht nicht, sie mit Drohungen einzuschüchtern. Denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl ihr Herr ist, als auch euer Herr. Er ist im Himmel und er ist ein unbestechlicher Richter. Das mag ja für manche wieder so eine Hürde sein. Wir sollen unseren Vorgesetzten gehorchen. Und es steht nirgends, dass das nur für christliche Vorgesetzte gilt. Oder nur für Pflegeführungskräfte. Von angemessener Bezahlung oder Work-Life-Balance steht da auch nichts. Ja, der liebe Gott sieht alles. Auch natürlich die Fehler des Chefs. Aber was, wenn das den Chef so gar nicht interessiert? Oder noch schlimmer, wenn er sein unverzeihliches Verhalten auch noch richtig hält? Tja, kurz gesagt, seinen Vorgesetzten zu gehorchen. Wie kann der Gott, der mich doch liebt, so etwas von mir verlangen? Als ich diese Predigt vorbereitet habe, hat Gott mich herausgefordert, einfach mal so ein paar Schätzungen meines Lebens mit euch zu teilen. Dann seht ihr, dass ich auf diese Phase schon mit einer ganzen Reihe von Perspektiven drauf gucke. Ich bin geprägt durch eine Kindheit in einem Geschäftshaushalt. Meine Eltern hatten eine kleine Firma, die jetzt mein Bruder leitet. Und das war natürlich auch immer so ein Gesprächsthema am Armbrusttisch. Meine Eltern waren nicht ausdrücklich christlich, aber so manches, was in diesem Bibeltext steht, das haben sie einfach intuitiv gemacht, also dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter menschlich behandelt werden mit Achtung. Das war eigentlich immer klar. Und es war auch immer klar, dass die Firma nur dann Erfolg hat, wenn alle dazu beitragen. Auf der anderen Seite habe ich auch relativ früh gelernt, dass wenn man seine Leute angemessen bezahlen will, das Geld auch erstmal reinkommen muss. Ich habe dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht in einem etwas größeren Unternehmen, was aber immer noch Inhaber geführt war. Habe auch dann ein Jahr in England gearbeitet, in einer Niederlassung dieses Unternehmens. Und da habe ich so erfahren, dass es gefördert wird, wertgeschätzt wird, wenn einem Verantwortung übertragen wird und gesagt wird, ja, wir finden dich toll, darfst du wieder nach England. Und ich habe auch gemerkt, dass wie es mit den Gewerkschaften so ist, die hatten es in der Firma nicht so leicht, weil die Firma einfach von sich aus schon ihren unternehmerischen Erfolg mit den Mitarbeitern geteilt und wirklich gutes Geld gezahlt hat. Einer meiner Vorgesetzten hat mich dann gedrängt, gesagt, na, du solltest echt studieren, was ich seinerzeit überhaupt nicht wollte. Und an der Uni habe ich mich auch nicht so sehr wohl gefühlt. Und eine Sache, die da nicht vorkam, war zum Beispiel Menschenführung oder auch welchen Charakter man so als Führungskraft haben sollte. Das galt damals als unwissenschaftlich. Und die Betriebswirtschaftslehrerin, die hat sich echt angestrengt, so als Wissenschaftler erkannt zu werden. Ja, und wenn ich mich so umhöre und mitkriege, wie so viele Mitarbeiter ihre Vorgesetzten sehen, dann denke ich, das war noch. Also vielen in meiner Generation hat das seinerzeit gefehlt. Einige haben sich das dann auf andere Art und Weise angeeignet, andere nicht. Die dachten, na, ich habe meinen Abschluss, ist doch super. Und das ist heute an vielen Stellen ein Problem. Was mir im Studium geholfen hat, ich hatte dann den richtigen Professor und habe aufgrund dessen eigentlich relativ schnell meine erste Stelle als Akademiker angekriegt, bei Leuten, die beim selben Professor waren. und ich war wieder in einem mittelständischen Unternehmen. Dort habe ich Erfahrung gemacht, wie das ist, wenn man keine Arbeit für den ganzen Tag hat. Wenn man eigentlich nach 6 Stunden schon fertig ist und dann anfängt, Fachliteratur zu lesen. Und auch, obwohl ich für 8 Stunden bezahlt wurde, fand ich das sehr, sehr anstrengend. Da lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Während des Studiums und auch in dieser Zeit hatte ich dann viel Kraft und hatte einen sehr verkopften Job und als Ausgleich war ich dann am Roten Kreuz und war eine der ersten Frauen im Rettungsdienst. Ja, ich war ein kleinerer Benutzer und habe da auch so Sachen eingebracht, die inzwischen in der Ausbildung selbstverständlich sind, nämlich wie gehe ich eigentlich mit meinen Patientinnen und Patienten oder wie gehe ich auch mir selber um. Da habe ich wirklich auch erfahren, dass es soziale Unterschiede gibt. So im Job oder auch hinterher war ich ja meistens gepflegt angezogen oder entsprechend mit Achtung behandelt. Sobald ich die Rotkreuz-Dienstkleidung anhatte, war ich für manche der Dienstbote. Und dann wurde ich rumgescheucht. Das war unglaublich interessant und wirklich auch eine Lektion zum Thema Kleider machen Leute. Ich habe dann das Hobby und den Beruf verbunden und in Freiburg eine Führungsstelle in der Gabbard Roten Kreuz. Hatte zum ersten Mal ein Team unter mir und habe sehr schnell festgestellt, guter Wille, Umgang auf Augenhöhe, das macht noch keine gute Führungskraft. Das ist wichtig, aber es reicht nicht. Man muss sich auch durchsetzen. Ich habe noch etwas damals schon erfahren, was eigentlich erst später so gelehrt wurde, dass Führung ein 360-Grad-Job ist. Also man führt an sich selber, natürlich sein Team, aber man hat auch Einfluss auf Kolleginnen und Kollegen auf der gleichen Ebene. Und in gewisser Weise führt man auch immer seinen Vorgesetzten, wenn man es dann weise anstellt. Und daran haben durchaus alle was. Ja? Ich habe an dieser Stelle noch so gedacht, ja, Leistung spricht für sich, ich muss nur ein paar meiner Arbeit machen. Die Anerkennung wird sich schon einstellen. Und habe dann, als es mit dieser Stelle zu Ende ging, gemerkt, so ist das gar nicht. Er hat mich gebeten, zu gehen. Gründe für einen Rausschmiss gab es nicht, aber man war mit meiner Leistung nicht zufrieden. Und als ich dann zum Abschlussgespräch bei meinem Vorgesetzten saß und gesagt, ja, dann erzählen Sie mir doch mal, was Sie so alles gemacht haben, damit ich das Zeugnis schreiben kann. Ich habe ihm das erzählt, er wurde blass und blasser. Und meinte nur, ich habe damit mir keinen Gefallen getan, ich habe aber auch der Firma keinen Gefallen getan. Denn die haben dann Nachfolger für mich eingestellt und der hat dann 3 Monate gesagt, ohne mich Leute. Ja, dann folgte für mich eine sehr turbulente Zeit. Ich habe dann noch in relativ kurzer Zeit zwar meinen Arbeitsplatz verloren, bin von Süddeutschland wieder nach Norddeutschland gezogen, war zwischendrin auch mal arbeitslos, also es ging wirklich rund. Und ich auch eigentlich noch kein Christ. Aber im Nachhinein muss ich sagen, dass Gott genau diese Zeit benutzt hat. Ich bin dann in einer Firma gelandet, es war wieder Mittelstand, es war wieder Inhaber geführt, war wieder toll. Und da habe ich eine Kollegin getroffen, die hat mir so begeistert von einem Gottesdienst erzählt, am ganz besonderen. Ich habe gesagt, oh, kann ich mitkommen? Und sie sagte, na klar, war natürlich glücklich. Und am Ende haben wir gemeinsam ein Übergabegebet gesprochen, haben dann einen Gebetskreis in der Firma gegründet. Und ja, seitdem, das war 99, bin ich eigentlich regelmäßig mit Gott unterwegs. Und deshalb kann ich im Nachhinein sagen, Mann, es war zwischendurch mal so eine turbulente, so eine schwierige Zeit, dass es echt nicht oben und unten ist. Und Gott hat das alles genutzt, obwohl ich ihm so richtig noch gar nicht nachgefragt bin. In der Firma habe ich dann so richtig erfahren, wie es ist, Verantwortung zu tragen. Ich war Financial Controller, bin durch die Welt gereist, habe meinem Chef geholfen, kleinere Firmen zu kaufen. Also viel Verantwortung, viel strategisches Denken, viel Wertschätzung. Und ich kann sagen, meinen damaligen Chef, dem mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen zu dienen, das war einfach. Weil ich war dicht an ihm dran und ich konnte einfach sehen, was er geleistet hat und warum er Chef ist und ich nicht. Also das war in der Hinsicht eine richtig tolle Zeit. Auf der anderen Seite hatte ich mit meinem Team echte Probleme, weil das waren teilweise Leute, die mit ihrem Leben gänzlich unzufrieden und frustriert waren und diese ganze Unzufriedenheit auf den Arbeitsplatz und auf mich projiziert haben. Und da habe ich wirklich erlebt, es sind nicht unbedingt die Chefs, die den Mitarbeitern das Leben schwer machen, das können auch die Mitarbeiter sich selber oder untereinander. Von daher, alles, was in Amazon steht, das gilt nicht nur zwischen den Sklaven und den Herren, das gilt auch Umgang mit sich selber und das gilt auch Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen. Und das habe ich auch da zum ersten Mal erfahren, ich habe mich bekehrt, dass das auch Widerstände erzeugt. Es gibt Leute, die reagieren wirklich feindselig, wenn wir das Licht von Jesus in uns tragen. Und es gibt auch Leute, die hätten einfach gern, was wir haben, die wollen sich aber nicht ändern. Und die sind dann auch frustriert. Ich habe diesen Job 8 Jahre ausgefüllt, dann hat Gott mich ja rausgeschubst von Kaltenkirchen nach Sydney, vom Arbeitsplatz zur Bibelschule, von der Position als Führungskraft in einem internationalen Unternehmen, wo ich dann Erstsemester. Und alles, oder so ziemlich alles, was ich bis dahin an Qualifikationen hatte, an Titeln, an Kenntnissen, an Erfahrungen, hat mit einmal nicht mehr gezählt. Und kurz gesagt, in dieser riesengroßen Kirche, in der ich da war und am Bible College, ich habe nicht reingefasst, die wussten nichts mit mir anzufangen. Ich habe da treu und brav gedient, viel gemacht, war fleißig, weil die Gemeinde war natürlich schon toll und ich wollte ja auch im Reich Gottes mitarbeiten, aber irgendwo fühlte ich mich so richtig unverstanden, fehl am Platz. Und nach 2 Jahren hat dann meine Gesundheit auch nicht mehr mitgemacht. Ich habe es dann noch 1 Jahr probiert, weil Studium ohne Abschluss geht bei mir nicht. Gott hat es zugelassen. Ich bin dann zurück nach Heimweg zu meinen Eltern, hatte keinen Job. Hatte kein Einkommen, weil nach 3 Jahren im Ausland hat man keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld mehr, auch wenn man vorher 20 Jahre eingezahlt hat. Hab dann bei meinen Eltern gelebt, Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank. Hab Prospekte verteilt und babysittet, einfach um ein kleines Taschengeld zu verdienen, um Sinnvolles zu tun. Und ja, bin nicht völlig da zu verzweifeln. Gut, es war noch nicht die erste Phase, in der Gott ganz anders handelte, als ich das in der Zeit gedacht und erhofft hatte. Von daher bin ich jetzt nicht völlig abgestürzt. Und in dieser Zeit habe ich zum Beispiel die Wefels kennengelernt, Nachbarn meiner Eltern, wurde in diese Gemeinde mitgebracht. Und ich habe hier wirklich meinen Platz gefunden, obwohl ich zu der Zeit krank war, depressiv, kein Job, kein Geld, eigentlich nichts zu bieten. Und ich bin dankbar, dass man mich hier aufgenommen hat. Ich bin auch dankbar, dass ich zu der Zeit in meinem Hauskreis gelandet bin, bei dem christlichen Gesundheitswesen. Dem bin ich seit 10 Jahren unterwegs, so lange wie vorher noch mit keiner Menschengruppe. Ja, und auch das und ein paar nachfolgende ziemliche Turbulenzen am Arbeitsplatz hat Gott gebraucht, um mich wieder dahin zu schieben, wo ich jetzt bin. Ich arbeite in verschiedenen christlichen Werken. Ich kann wieder vieles einbringen, von dem, was ich weiß, an Buchhaltung und solchen Dingen, Organisationen, auch meine Englischkenntnisse. Ich brauche keine Verantwortung mehr zu tragen. Das ist gut so. Ja, und ich habe wieder einen Chef, einen Geschäftsführer, den ich wirklich ohne Probleme erbiete und mit aufrichtigem Herzen dienen kann. Eine dass ich in christlichen Werken mitarbeiten kann, heißt jetzt nicht automatisch, dass da alles besser wäre. Und das heißt auch nicht, dass es für euch der Weg sein muss. Für mich war es der Weg und ich konnte mir das auch so ein bisschen aussuchen und das sind schon Werke, wo vieles doch besser ist. Und jetzt, wenn ich hier vor euch stehe, ist die nächste große Umwälzung kam. An meinem Arbeitsplatz ändert sich die EDV-Umgebung. Es sind nicht nur neue Programme, das habe ich in meinem Leben schon, ich weiß nicht, 7, 8, 10 Mal erlebt. Die neue Software, die hat auch eine ganz andere Logik. Ich muss mich ganz neu umstellen. Und auch wieder sind die letzten 10 Jahre ein großer Teil davon, der zählt jetzt nicht mehr. Und noch bin ich nicht sicher, dass das tatsächlich den erhofften Erfolg haben wird. Ich werde aber alles dafür tun, dass es so kommt. Tja, so richtig weiß ich nicht, warum Gott meint, ich soll das alles erzählen, aber jetzt habt ihr es mal gehört. Und in diesen nächsten Fällen galt ja auch für mich dieser Vers, gehorcht euren irdischen Herrn. So wie sehe ich das. Vielleicht ein bisschen anders als zu der Zeit, wo dieser Brief geschrieben wurde. Heutzutage ist es ja so, die meisten von uns haben ja eine Ausbildung. Deutschland ist bekannt dafür, dass es seinen Leuten eine gute Berufsausbildung mitgibt. Und deshalb denke ich, Gehorsam bedeutet nicht Kadavergehorsam, Gendergehorsam. Gehorsam bedeutet für mich, dass ich mich eins mache mit den Zielen meines Arbeitgebers. Und dass wenn Anordnungen kommen, dass ich überlege, dient das den Zielen? Wenn ja, mache ich das. Wenn nein, dann rede ich natürlich mit meinem Chef und sage, ich finde, man könnte das auch so und so machen. Manchmal sind die Chefs dankbar, manchmal korrigieren sie mich, weil ich sage, einfach nicht bedenke. Manchmal sagen sie, wir machen das jetzt so. Und ja, ich finde, ich habe entschieden, gut, dann führe ich mich, und wenn dann das Ergebnis nicht so ist, wie ich das mir erhofft hätte, dann ist es nicht mehr meine Verantwortung. Ich habe noch nie das Problem gehabt, dass Vorgesetzte von mir Dinge verlangt haben, die der Bibel, den Gesetzen, meiner Persönlichkeit total widersprechen. Insofern kann ich da einfach nichts dazu sagen. Ich habe schon erlebt, dass Vorgesetzte Dinge anordnen, hinter denen ich nicht stehe. Oder sich so verhalten, dass ich denke, aber dem kann ich jetzt nicht ehrwürdig dienen, dann habe ich einen anderen Arbeitsplatz gesucht. Aber ich stelle mir schon die Frage an den ganzen Plätzen, wo ich war, habe ich da immer mit ehrwürdigem Respekt und aufrichtigem Herzen gedient und muss sagen, nein. Jetzt ist es so. Und ja, jetzt kann ich auch einen unmittelbaren Vorgesetzten, der vom Alter her mein Sohn sein könnte, auch richtig dienen, weil ich einfach sehe, was er kann und ich nicht. In der Vergangenheit hatte ich mal so meine Zweifel, das Herz war nicht aufrichtig und das hat einfach auch mal zum Bruch geführt, weil ich denke, das kann man nicht, nicht verbergen. Kommen wir zum nächsten. Der Aufforderung, nicht nur zu arbeiten, wenn man uns dabei beobachtet. Ich weiß noch, und kursiert der Spruch TTV, täuschen kann man verbissen. Täuschen, tarnen und verbissen. Und manche haben das ja wirklich zur Kunstform erhoben, ne? Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Also, mir macht Arbeit Spaß. Während mich zu drücken und immer Angst zu haben, werde ich entdeckt, das ist mir viel zu stressig. Und ja, natürlich gibt es auch Arbeiten, die machen keinen Spaß. Es ist so. Also Fenster putzen, nee. Trotzdem mache ich diese Dinge, weil sie müssen einfach sein und egal wie ich mich drum drücke, es holt mich irgendwann ein. Ja. Also von daher, immer nur dann arbeiten, wenn jemand das sieht. Ist nicht meins. Und ich finde auch, wenn man so zur Arbeit geht, dass man versucht, mit dem Minimum durchzukommen, irgendwie nimmt man sich ja selber jede Menge Lebensfreude. Für mich gibt es mehrere Motivationen, die mich da anleiten können. Entweder die Arbeit an sich macht mir Spaß oder das Resultat ist etwas, was ich gut finde, oder mir liegt das an den Menschen, für die ich das tue. Es gibt auch Leute, die sagen, also für das, was man hier bezahlt, kann man einfach keine großartige Leistung erwarten. Es geht aber auch umgekehrt. Wenn ich nicht so besonders viel tue, dann kommt auch kein Geld rein und dann kann man mich auch nicht besonders gut bezahlen. Es gibt Jobs, da ist einfach ein Missverhältnis da und da ist es für mich, dass man entweder selbst oder mit Hilfe von was weiß ich, Betriebsrat, Gewerkschaft, was auch immer, eine angemessene Bezahlung anstrebt. Oder vielleicht auch mal, dass man sich vielleicht einen anderen Job sucht. Das nächste ist, tut mit ganzer Hingabe, was Gott von euch möchte. Und dazu gibt es ein schönes Bild. Von Herrn Vermeer, der diese Milchmarkt gemalt hat, die möglicherweise nicht rechnen kann, aber wirklich voller Konzentration und Hingabe die Milch umfüllt, um auch ja überhaupt keinen kostbaren Tropfen zu verschütten. Und ich merke, mir fällt das schwer und auch vielen anderen in Europa fällt es immer schwerer. Zum einen haben wir alle unser Smartphone dabei. Zum anderen sind heute häufig beide Elternteile berufstätig, dann kommen die Anrufe von den Kindern oder von den betagten Eltern und dann wird man immer wieder aus der Arbeit rausgerissen. Ich denke aber, man kann was tun, dass man zumindest immer so phasenweise doch sehr konzentriert arbeitet. Dazu gehört, am Smartphone zu überlegen, welche Alarme lasse ich an und welche schalte ich Stunden der Arbeitszeit. Und worauf reagiere ich und was lasse ich einfach mal so stehen. Klar, wenn das Kind völlig verzweifelt anruft, weil was auch immer es vor der verschlossenen Tür steht, dann hat es vielleicht auch mal Vorrang. Was ich auch mache, ich teile mir den Tag ein, mache vielleicht mal die Übung, stehe mal auf und dann kaufe, weil danach die Konzentration einfach wieder da ist. Im Büro kann man das, in anderen Jobs ist das sicherlich schwieriger. Die nächste Frage ist ja, erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude. Und so gerade in der Pflege kenne ich richtig viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die äußerst bereitwillig sind, denen aber einfach die Freude abhandengekommen ist, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Weil sie einfach es nicht schaffen, so zu arbeiten, wie es ihren Vorstellungen entspricht, wie es vielleicht auch für die Patienten gut wäre. Mir persönlich kommt auch mal die Freude abhanden, wenn die Bereitwilligkeit bei mir da ist, aber beim Server nicht. Wenn ich mich voll konzentriere auf meine Arbeit, dann platzt da also ein Anruf herein und meckert mich vielleicht auch noch an. Und dann finde ich das richtig befreiend, diese Verse. Dann finde ich das so befreiend, dass ich mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken, nicht von den Umständen, nicht von meinen Vorgesetzten, nicht von den Kunden und sonst wem abhängig sein muss, sondern ich darf meinen Blick auf Jesus richten. Und Jesus, der sieht, der übersieht, dass ich vielleicht meinen Ansprüchen nicht gerecht werde. Jesus sieht, wie ich mich anstrenge. Meine Kunden, Patienten, Mandanten, meine Vorgesetzten, die sehen nicht, was ich alles leiste. Die sehen vielleicht auch manchmal nicht, wie schwierig das alles ist. Aber Jesus sieht es. Und Jesus, der wird mich belohnen. Manchmal merke ich auch, es wird gesehen, aber keiner kann mir das so richtig erstatten, weil Geld oder Zeit einfach nicht da sind. Auch dann weiß ich, ja, bei Jesus ist das alles gut aufgehoben. So, das wäre jetzt mal so die Perspektive der Mitarbeiterin. Dass all das auch für Führungskräfte gilt, das schreibt Paulus. Ich finde es eigentlich selbstverständlich, das sagt mir schon der gesunde Menschenverstand, aber ich finde es gut, dass Paulus da die Sklaven, die Herren, Arbeitnehmer, Arbeitgeber auf eine Stufe stellt. Und wenn man das alles so zusammenfasst, dann heißt das, dass egal wo wir im Arbeitsprozess stehen, dass wir in dem anderen Jesus sehen sollen. So, jetzt sagt er wahrscheinlich Epheser 6, da ist noch was von der Waffenrüstung. Ich habe da auch was vorbereitet, aber ich denke, wir lassen es. Ich möchte nur einfach allerletzte Verse nochmal vorlesen, weil Lydia sich auch gleich darauf beziehen wird. Wendet euch, vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören.